Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen bei Episode 37 des History Lost in Time Podcasts, dem Podcast in deutscher und englischer Sprache. In dieser Episode geht es um den ersten Regierungschef der Weimarer Republik, Philipp Scheidemann von der SPD.
Das Thema dieser Episode.
Im Laufe der Zeit werde ich alle Regierungschefs der Weimarer Republik besprechen. Hinzu werden beide Reichspräsidenten sowie ausgewählte andere Politiker kommen. Um Episoden mit massiver Überlänge zu verhindern, werde ich die Inhalte zweiteilen. Erstmal eine Art Steckbrief-Episode, in der es vor allem um die Fakten geht, sprich was man über die Person wissen sollte. Und dann, wenn das Quellenmaterial es erlaubt, eine zweite Episode mit Meinungen von und über die Person. Im Fall von Philipp Scheidemann ist dies leider nicht möglich, da mir das Quellmaterial fehlt. Aber bei den Reichskanzlern Heinrich Brüning und Franz von Papen wird dies möglich sein.
Politische Agenda und Hintergründe.
Bei den Weimarer Regierungschefs werde ich Politiker von weit links bis weit rechts besprechen. Je nach Person werden meine eigenen politischen Ansichten ähnlich oder auch abweichend sein. Mein Ziel wird es sein, faktenorientiert und neutral zu berichten, egal was meine eigenen politischen Ansichten sind. Damit möchte ich mich bewusst abheben von der modernen Art zu berichten, bei der Identitätspolitik wichtiger zu sein scheint. Sprich, richtig oder falsch, Hauptsache meine Seite gewinnt. Gerade so will ich nicht sein, denn falsche Entscheidungen sind immer falsch, auch wenn die eigene Seite sie trifft. Das Elegante dabei ist, dass klar ist, dass ich nicht mit allen Reichskanzlern inhaltlich übereinstimmen werde und trotzdem muss ich nicht verraten, wo ich politisch stehe. Okay, zugegeben, elegant für mich alleine.
Die verwendeten Quellen.
Hans Mommsen, Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar 1918 bis 1933, Ulstein Propyläen, Berlin 1998. Bernd Braun, die Reichskanzler der Weimarer Republik, Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2013. Zu Beginn sollte ich darauf hinweisen, dass es zwischen Weimarer Regierungschefs und den Bundeskanzlern der Nachkriegszeit einige wichtige Unterschiede gibt. Erstens, die Amtszeiten waren sehr kurz. In 14 Jahren Weimarer Republik gab es 12 Kanzler und 20 Kabinette. Es gab also fast jedes Jahr eine neue Regierung oder eine Regierungsumbildung. Zweitens, mit ein Grund dafür war die eher schwache Position des Regierungschefs im Vergleich zu heutigen Bundeskanzlern. Die Reichskanzler waren abhängig vom Parlament und vom Präsidenten und konnten durch einfache Misstrauensvoten gestürzt werden. Der Sitz des Regierungschefs glich daher häufig einem Schleudersitz und war deswegen überraschend unbeliebt. Drittens, die meisten Kanzler regierten ohne parlamentarische Mehrheit im Reichstag. Viertens, viele Kanzler waren erstaunlich jung. Fünftens, das junge Alter und die kurzen Amtszeiten sorgten dafür, dass die Altreichskanzler nach ihrem Sturz politisch aktiv blieben. Teilweise dienten sie als Minister unter anderen Kanzlern oder übernahmen andere niedrigere Funktionen. Außerdem gleich vorweg, Philipp Scheidemann war technisch gesehen kein Reichskanzler, sondern der genaue Titel lautete, zumindest für ihn, Reichsministerpräsident. Da es aber faktisch die gleiche Position war, zähle ich ihn zu den Reichskanzlern dazu. Wenn ich also von den Reichskanzlern oder den Kanzlern spreche, bitte nicht zu kleinlich sein. Jetzt aber der Steckbrief zu Philipp Scheidemann. Er wurde 1865 in Kassel geboren. Sein Vater Friedrich Scheidemann war selbstständiger Tapezierer und Polsterer, also ein Handwerker. Allerdings war er erstens selbstständig und zweitens hatte er reiche Kunden, weswegen das Familieneinkommen gesichert war. Bedauerlicherweise starb Friedrich Scheidemann noch bevor er 40 Jahre alt war an den Spätfolgen von Erkrankungen, die er sich 1870-71 im Deutsch-Französischen Krieg zugezogen hatte. Philipp war da gerade erst 14 Jahre alt. Er musste seinen vielversprechenden Bildungsweg abbrechen und stattdessen eine Schriftsetzerlehre beginnen. Seine Mutter hielt die Familie als Schneiderin über Wasser. Scheidemann arbeitete in seinem Beruf an verschiedenen Orten, vor allem für Zeitungen. Ab 1890 begann er für sozialdemokratische Parteizeitungen Artikel zu schreiben. Mit nicht mal 30 Jahren wurde er Chefredakteur der SPD-Zeitung Mitteldeutsche Sonntagszeitung. Damit begann eine Karriere als Parteifunktionär. Er übernahm später zudem die Chefredakteurposition für Parteizeitungen in Nürnberg, Offenbach und Kassel. Scheidemanns Elternhaus war an sich nicht sozialdemokratisch vorgeprägt. Als der Vater jedoch gesundheitlich verfiel, erlebten die Scheidemanns gelebte Solidarität von sozialdemokratischen Kreisen. Diese Hilfe und Unterstützung sorgte für eine schnelle Annäherung an die SPD und Scheidemanns Parteieintritt zu einer Zeit, als die SPD noch durch Bismarcks Sozialistengesetz verboten war. Dies brachte ihm persönliche Schwierigkeiten, aber auch Anerkennung aus sozialdemokratischen Kreisen ein. Von 1903 bis 1933 war Scheidemann Mitglied des Reichstages. Kein anderer Weimarer Kanzler war so lange Reichstagsmitglied. Er war rhetorisch begabt und galt als gut aussehend, weswegen er schnell zu einem der führenden Redner der SPD aufstieg. Seit 1911 war er zudem Mitglied im Parteivorstand, auch wenn ihm die administrative Arbeit überhaupt nicht gefiel. Nach dem Tod von SPD-Urgestein August Bebel waren Scheidemann und der spätere Reichspräsident Friedrich Ebert Konkurrenten um den ersten Platz in der SPD. Scheidemann brillierte zwar als Redner und war ein grundsätzlich positiver Mann mit viel Humor, aber kein guter Organisator. Ebert dagegen war umgekehrt begabt, wenig als Redner, aber viel als Organisator und Stratege, dafür aber auch immer etwas ernst. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, vereinbarten alle Parteien im Reichstag die Zusammenarbeit zum Wohle Deutschlands. Dieser sogenannte Burgfrieden sollte Parteienstreit in Kriegszeiten verhindern. Scheidemann unterstützte diese Politik. Allerdings lehnte er die annexionistischen Kriegsziele ab, die von der deutschen Regierung, der Armee und auch weiten Teilen der Bevölkerung und sogar Teilen der SPD befürwortet wurden. Auf Wikipedia wird er mit den Worten zitiert: Was französisch ist, soll französisch bleiben. Was belgisch ist, soll belgisch bleiben. Was deutsch ist, soll deutsch bleiben. Scheidemann positionierte sich damit zwischen dem linken und rechten Flügel der SPD. 1917 spaltete sich die SPD in die MSPD, also Mehrheits-SPD, und die USPD, also unabhängige SPD, auf. Die USPD bestand vor allem aus dem linken Flügel der SPD, Pazifisten, Kriegsgegner, radikale Sozialisten und Kommunisten. Scheidemann blieb in der MSPD und war nun neben Friedrich Ebert Parteivorsitzender. Kurz vor Kriegsende 1918 versuchte die deutsche Regierung mit einer Demokratisierungswelle die Monarchie zu retten. Prinz Max von Baden, letzter Reichskanzler des Kaiserreichs, wandelte das Reich in eine parlamentarische Monarchie um und nahm erstmals Sozialdemokraten in seine Regierung auf. Obwohl er es persönlich ablehnte, beugte sich Scheidemann dem Willen der SPD und trat als Minister ohne Geschäftsbereich in die letzte kaiserliche Regierung ein. In dieser Regierung besaß er jedoch nur geringen Einfluss. Ihm gelang es jedoch, die Amnestie politischer Gefangener durchzusetzen. Zu den Freigelassenen gehörte der Kommunistenführer Karl Liebknecht, der im Januar 1919 zu den Anführern des Spartakusaufstandes gehörte, der sich gegen die SPD-geführte Regierung richtete. Ende Oktober und Anfang November 1918 zerfiel das Kaiserreich von innen. Die Armee revoltierte und der konservative Staat leistete keinen Widerstand mehr. Die radikale Linke sah ihre Chance gekommen, die sozialistische Republik auszurufen. Um dem zuvorzukommen, rief Philipp Scheidemann am 9. November 1918 spontan die Demokratische Republik aus. Friedrich Ebert, der gerade erst von Prinz Max von Baden zum neuen Reichskanzler ernannt worden war, reagierte darauf verärgert. Er wollte die Staatsform erst später bestimmen, da er noch Chancen für eine parlamentarische Monarchie sah und zudem eine radikale Revolution verhindern wollte. Zu abschreckend wirkte das Beispiel der bolschewistischen Revolution in der Sowjetunion. In den Augen von Philipp Scheidemann hatte die Monarchie jedoch keine Zukunft mehr. Dies sahen auch große Teile der SPD, der Bevölkerung und des Auslands so. Übrigens, einige haben sicher schon die Tonaufnahme von Philipp Scheidemanns Republikausrufung gehört. Wenn nicht, sie ist problemlos online zu finden. Dies ist jedoch keine Live-Aufnahme, sondern eine nachträgliche Aufzeichnung, die Scheidemann 1920 angefertigt hat. Der Wortlaut wurde von ihm optimiert, was ihm einige Kritik einbrachte. Allerdings war der Wortlaut eigentlich nicht so wichtig. Die Tatsache, dass die Republik überhaupt ausgerufen wurde, war wichtig. Nachdem so das alte Regierungssystem in sich zusammengefallen war, bildeten MSPD und USPD im November und Dezember 1918 eine Übergangsregierung, den Rat der Volksbeauftragten. Scheidemann war hier hauptsächlich für die Finanzen zuständig. Wahlen für eine verfassungsgebende Nationalversammlung wurden für Januar 1919 angesetzt. Die USPD schied Ende Dezember 1918 aus diesem Rat aus. Bis Februar 1919 regierte die SPD faktisch alleine. Doch zum Jahreswechsel 1918-19 begannen Unruhen und bewaffnete Aufstände, hauptsächlich getragen von radikalen linken Kräften, die ihre Chance für eine kommunistische Revolution gekommen sahen. Die SPD-Regierung verbündete sich mit der konservativen Verwaltung und der Armeeführung und konnte diese Aufstände gewaltsam unterdrücken. Der SPD-Kriegsminister Gustav Noske wurde aufgrund der Härte des Vorgehens damals berüchtigt und erhielt den Beinamen Blut-Noske. Scheidemann unterstützte die gewaltsame Unterdrückung der linksradikalen Kräfte. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung wurde die SPD stärkste Kraft, erhielt jedoch keine absolute Mehrheit. Zusammen mit dem Zentrum, das quasi der Vorläufer der CDU war, allerdings mit rein katholischer Schlagseite, und der linksliberalen DDP, einer Vorläuferpartei der FDP, bildete die SPD die sogenannte Weimarer Koalition. Zusammen hatten die drei Parteien 76,1% der Stimmen bekommen. Nur die Große Koalition von 1966 hatte eine größere parlamentarische Mehrheit in der deutschen Geschichte. Friedrich Ebert wollte das Präsidentenamt für sich haben und setzte sich damit durch. Scheidemann war daher der natürliche SPD-Kandidat für das Amt des Regierungschefs, was vor der Verabschiedung der Verfassung eben nicht Reichskanzler, sondern Reichsministerpräsident hieß. Am 13. Februar 1919 wurde er zum Regierungschef gewählt. Als einer der wenigen Kanzler der Weimarer Republik stand Scheidemann damit einer Mehrheitsregierung mit funktionierender Koalition vor. Mit 56 Jahren gehörte er zudem den eher älteren Regierungschefs der Weimarer Republik an. Die Hälfte seines Kabinetts bestand aus Ministern, die bereits unter Prinz Max von Baden gedient hatten. Es gab also eine gewisse personelle Kontinuität zwischen der ersten Regierung der Weimarer Republik und der letzten Regierung des Kaiserreichs. Scheidemann führte die Regierung eher präsidial zurückhaltend, während es vor allem Reichspräsident Friedrich Ebert war, der Akzente setzte. Scheidemanns Regierung stand vor sehr schwierigen Problemen. Innenpolitisch standen unter anderem folgende Punkte auf der Agenda: die Ausarbeitung und Verabschiedung der neuen Verfassung, die Beendigung der Unruhen, die Demobilisierung des Millionenheeres, die Reintegration der Soldaten sowie der Neustart der Friedenswirtschaft, das Einbinden der alten Eliten, vor allem in Armee und Verwaltung, und gleichzeitig die Demokratisierung der Institutionen. Und als ob das nicht genug wäre, gab es noch gewaltige außenpolitische Aufgaben. Der Abschluss eines Friedensvertrages mit den Siegermächten, die Stabilisierung der Ostgrenze zu Polen, die unsicher war und wo es kriegsähnliche Auseinandersetzungen gab, die Klärung des Status von Deutsch-Österreich, dem deutschsprachigen Teil des ehemaligen Österreich-Ungarn, welches sich dem Deutschen Reich zeitweise anschließen wollte. Die Klärung des Status von deutschen Truppen im Ausland, zum Beispiel den Freikorps im Baltikum. Der Blick in die Sowjetunion, in der ein blutiger Krieg zwischen Kommunisten und Nichtkommunisten unter Beteiligung der westlichen Alliierten tobte, der die Möglichkeit hatte, sich auf ganz Europa auszuweiten. Auf Seite 77 des Reichskanzlerbuches wird Philipp Scheidemanns Regierungserklärung mit folgenden Worten zitiert: Nicht die Revolution zu beenden, sondern ihr Werk ganz methodisch aufzubauen, ohne Bürgerkrieg und Blutvergießen hervorzurufen. Das muss die Aufgabe jeder künftigen deutschen Volksvertretung und auch jeder künftigen deutschen Regierung sein, die vor der Geschichte in Ehren bestehen will. Weiter heißt es dort auch: Scheidemanns Regierungszeit war im Inneren durch Streiks, spartakistische Aufstände und separatistische Bestrebungen gekennzeichnet, die überall im Reich aufflackerten. Umstritten ist nicht, dass diese die Einheit und die Stabilität des Reiches gefährdenden Aktionen unterdrückt werden mussten, sondern die Verhältnismäßigkeit der Mittel, die dabei angewandt wurden. Auffällig ist tatsächlich der extrem hohe Blutzoll dieser Aktionen. Bei den Berliner Märzaufständen 1919 gab es alleine 1200 Tote unter den Aufständischen und weniger als 100 unter den Reichstruppen. Andere Schätzungen sprechen sogar von über 2000 toten Aufständischen. Bei der Niederschlagung der Münchner Räterepublik 1919 gingen Reichswehr und Freikorps ähnlich brutal vor. Die außenpolitische Lage überlagerte jedoch alles andere. In Paris verhandelten im Frühjahr 1919 die westlichen Siegermächte alleine über den Friedensvertrag. Deutschland war nicht beteiligt. Es sollte nur am Ende auftauchen und unterschreiben. Zum Vergleich: Als in Wien 1814 und 15 nach rund 20 Jahren revolutionärer und napoleonischer Kriege Europa neu geordnet wurde, war Frankreich mit seiner neuen Regierung beteiligt. Deutschland wurde dies rund 100 Jahre später nicht gestattet. In seiner Regierungserklärung erklärte Philipp Scheidemann, wie er sich den künftigen Frieden vorstellte. Zitat, Seite 78.
Der Frieden, den abzuschließen, die schwere Aufgabe dieser Regierung ist, soll kein Frieden werden von jener Art, wie ihn die Geschichte kennt. Keine mit neuen Kriegsvorbereitungen ausgefüllte Ermattungspause eines ewigen Kriegszustandes der Völker, sondern er soll das harmonische Zusammenleben aller zivilisierten Völker begründen auf dem Boden einer Weltverfassung, die allen gleiche Rechte verleiht. Die kommende Friedenskonferenz wird das erneuerte deutsche Volk und seine Regierung bereit finden, an einer solchen Verfassung der Völker mitzuarbeiten nach dem Programm des Präsidenten Wilson, das wir angenommen haben und an dem wir festhalten aus innerer Überzeugung.
Scheidemanns Hoffnungen waren jedoch trügerisch. Der erste Entwurf des Versailler Vertrages vom Mai 1919 war schlimmer als alles, was man in Deutschland erwartet hatte. Nicht die 14 Punkte des US-Präsidenten Wilson, sondern die französischen Racheforderungen hatten sich fast überall durchgesetzt. Scheidemann war gegen die Annahme dieses Vertrages. In der Nationalversammlung sagte er folgende Worte, zitiert auf Seite 79.
Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in diese Fesseln legt? Dieser Vertrag ist nach Auffassung der Reichsregierung unannehmbar.
Die Nationalversammlung erhob sich dabei und es gab brausenden Applaus für Scheidemann. Deutsche Nachbesserungsforderungen wurden abgelehnt und es gab nur minimale Zugeständnisse. Stattdessen gab es ein Ultimatum, den Vertrag anzunehmen, andernfalls würden alliierte Streitkräfte mit der Besetzung des Reichsgebietes beginnen. Während Außenminister Brockdorff-Rantzau darauf hoffte, mit einer Ablehnung die Alliierten zu spalten, zeigte sich schnell, dass dies eine Illusion war. Sowohl die Regierung als auch die Bevölkerung reagierten enttäuscht und ernüchtert und sahen ein, dass es keine Wahl gab. Natürlich wurde im Vorfeld die Frage geklärt, ob militärischer Widerstand möglich war. Im Mommsen-Buch gibt es dazu folgende Passage auf den Seiten 100 und 101.
Ohne Billigung der Regierung hatte eine Umfrage bei den Militärbefehlshabern stattgefunden, welche die Chancen eines militärischen Widerstands prüfen sollte. Das Ergebnis fiel eindeutig negativ aus. Es bestand allenfalls die Möglichkeit, ein Widerstandszentrum im Osten aufzubauen. Ein Schutz des westlichen Reichsgebiets war undenkbar.
Der preußische Kriegsminister Oberst Reinhardt wollte den Versailler Vertrag ablehnen. Der Generalquartiermeister des Heeres, General Gröner, lehnte militärische Aktionen jedoch ab. Und der Chef der obersten Heeresleitung, Feldmarschall von Hindenburg, windete sich. Schriftlich stellte er fest, dass militärische Operationen aussichtslos waren. Aber er bevorzugte einen ehrenvollen Untergang anstelle eines schmählichen Friedens. Die Führung der Streitkräfte war also zerstritten, die Armee mehr oder weniger aufgelöst und demobilisiert und mit inneren Unruhen und Chaos an der polnischen Grenze beschäftigt. Selbst die Vertragsgegner sahen kaum Chancen, die Alliierten zu stoppen und plädierten für einen letzten aussichtslosen Kampf. Damit konnte die Regierung jedoch nichts anfangen und verwarf daher die militärischen Optionen. Es blieb nur das Unterschreiben des Vertrages. Philipp Scheidemann hatte sich aber zu eindeutig im Reichstag festgelegt. Um nicht als Umfaller unglaubwürdig zu wirken, trat er daher zurück und überließ seinem Nachfolger Gustav Bauer die furchtbare Aufgabe, den Vertrag zu unterzeichnen und durchs Parlament zu bringen. Die DDP verließ die Regierung, weswegen Gustav Bauer zunächst mit einem Kabinett aus SPD und Zentrum weiter regieren musste. Scheidemann trat auch als SPD-Chef zurück. Von 1919 bis 1925 diente er als Oberbürgermeister von Kassel und blieb einfacher Abgeordneter im Reichstag. Im Laufe der Jahre wurde er immer schärfer von der politischen Rechten angegriffen. Das beinhaltete nicht nur Kritik, sondern auch Verleumdungen, Morddrohungen, Hakenkreuzschmierereien auf seinem Haus und letztlich auch Attentate. 1922 schlug ein Anschlag mit Blausäure gegen ihn fehl. Danach und angesichts erfolgreicher Attentate auf Politiker wie Matthias Erzberger und Walter Rathenau trug er außerhalb seines Hauses stets eine Pistole bei sich. 1925 trat er aufgrund von gesundheitlichen Problemen und Zermürbung von seinem Oberbürgermeisterposten zurück. Die administrative Arbeit auf diesem Posten hatte ihm jedoch sowieso nicht zugesagt. Die extreme Rechte nutzte seinen Nachnamen, um mit der Bezeichnung Scheidemänner oder Novemberverbrecher Anhänger der Deutschen Republik verächtlich zu machen. Für sie war Scheidemann die personifizierte Verkörperung des immer stärker verhassten Weimarer Systems. Scheidemann blieb als Abgeordneter aktiv im Reichstag. Die SPD schickte ihn immer wieder vor, wenn es darum ging, aggressive, spektakuläre und kontroverse Reden zu führen. Er wurde außerdem zum inoffiziellen Sprecher von Sozialdemokraten, die mit dem Handeln von SPD-Regierungsmitgliedern unzufrieden waren. Scheidemann scheute sich nicht, auch SPD-Regierungen heftig anzugreifen. Seine Reden im Reichstag halfen 1920, nach dem erfolglosen rechten Kapp-Putsch, den SPD-Kriegsminister Gustav Noske und Scheidemanns Nachfolger SPD-Reichskanzler Gustav Bauer zu stürzen. Und 1926 halfen seine Reden sogar zwei Reichskanzler zu stürzen. Im Mai 1926 erst die Regierung Luther aufgrund des Fahnenerlasses und der Fürstenabfindung und im Dezember 1926 die Regierung Marx aufgrund der geheimen Zusammenarbeit der Reichswehr mit der Roten Armee. Dazu aber mehr, wenn es um diese Reichskanzler geht. Es sei jedoch gesagt, dass diese Reden das Klima zwischen der SPD und den bürgerlichen Mitteparteien ziemlich vergiftet haben. 1928 schrieb Scheidemann seine Memoiren. Ende Februar oder Anfang März 1933 verließ er Deutschland, also wenige Wochen nach der Machtübernahme der Nazis. Zunächst flüchtete er über Österreich in die Tschechoslowakei und dann 1934 über Polen nach Dänemark. Dort blieb er bis zu seinem Tod im November 1939. Er starb im Alter von 74 Jahren an einem Krebsleiden kurz nach dem erfolgreichen Ende des deutschen Polenfeldzuges. Erst 1953 oder 1954 wurde seine Urne nach Deutschland überführt und in Kassel beigesetzt. Am 23. August 1933 hatten die Nazis ihm als erstem Deutschen die Staatsbürgerschaft aberkannt. Da er sich ihnen entzogen hatte, setzten sie seiner Familie zu. Seine Frau Johanna, die er 1889 geheiratet hatte, war bereits 1926 im Alter von 62 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Die Kampagnen gegen ihren Mann und das Attentat waren zu viel für sie gewesen. Die älteste Tochter Lina beging 1933 im Alter von 44 Jahren Selbstmord, da sie den Terror der Nazis nervlich nicht mehr aushielt. Ihre Schwester Hedwig wurde mehrfach inhaftiert und misshandelt. Sie wurde darüber herzkrank und starb 1935 im Alter von 42 Jahren. Ein Enkel von Philipp Scheidemann wurde als Arbeitsscheuer ins KZ Sachsenhausen eingeliefert, wo er Ende 1941 starb. Nur die unverheiratete Tochter, sie hieß entweder Lise oder Luise, die ihrem Vater ins Exil gefolgt war, überlebte die NS-Herrschaft. Sie sorgte für die posthume Veröffentlichung seiner Exilschriften. 1955 starb sie in Kopenhagen im Alter von 64 Jahren.
Ein paar abschließende Worte.
Philipp Scheidemann ist politisch der vermutlich am weitesten links stehende Regierungschef, den Deutschland je hatte, die Regierungschefs der DDR mal ausgenommen. Sein Nachfolger Gustav Bauer war eher ein Technokrat und Hermann Müller war bis weit in bürgerliche Kreise hinein respektiert. Die Nachkriegskanzler Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder und Olaf Scholz hatten immer linke Gegenspieler und vertraten eher die Partei Mitte oder den rechten Parteiflügel. Es sei an Herbert Wehner, Oskar Lafontaine, Ottmar Schreiner, Ralf Stegner und Rolf Mützenich erinnert. Aber Philipp Scheidemann war selbst der linke Gegenspieler von Reichspräsident Friedrich Ebert. Links von ihm standen hauptsächlich die USPD um Hugo Haase und die KPD. Aus seiner Regierungserklärung 1919 spricht der Optimismus und die Hoffnung, die er für die junge Republik hatte. Die harte Realität im Inland und im Ausland zerstörte diese Hoffnungen. Scheidemann zog sich aus der administrativen Arbeit zurück, ein Schritt, den er nicht nur einmal in seinem Leben unternommen hatte, und konzentrierte sich auf die Parteiarbeit. Da Bewertungen zutiefst subjektiv sind, werde ich mich hüten, Philipp Scheidemann zu bewerten oder eine Art von Rangliste von Weimarer Regierungschefs anzulegen. Was alle Reichskanzler Weimars vereint, ist jedoch die Tatsache, dass sie gewaltige Aufgaben zu bewältigen hatten. Meistens mussten sie in kürzester Zeit mehrere schwere Krisen bewältigen. Krisen in einer Art Heftigkeit und Gleichzeitigkeit, von der ihre Vorgänger im Kaiserreich und ihre Nachfolger in der Bundesrepublik größtenteils verschont blieben. Ich plädiere daher für etwas Zurückhaltung und keine vorschnellen Urteile. Eins noch am Ende. Ein zweiter Teil mit Meinungen von und über Scheidemann ist mir aktuell nicht möglich, da mir die Schriften von Scheidemann nicht vorliegen. Sollte sich das ändern, werde ich eine solche Episode vorbereiten.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.